ARD.
Sie selber hat das in der Hand, die Brandmauer heute noch überflüssig zu machen, indem sie alle Extremisten, alle Neonazis, alle ehemaligen NPD-Mitglieder und viele andere, die diesen Staat verachten, die Demokratie und die Freiheit verachten, rausschmeißen. Und da werden wir auch gerne mit einer dann anderen AfD zusammenarbeiten.
Sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB, in dem wir unter anderem fragen, bröckelt die Brandmauer gegen die AfD jetzt etwa von links? Die Debatte darüber ist auf jeden Fall in Brand, seit Woidke Anfang der Woche das Szenario einer Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei entworfen hat. Wir analysieren, wie die Aussage gemeint war. Außerdem schauen wir einmal mehr auf die Haushaltsverhandlungen in Berlin, bei denen einerseits soziale Projekte wie die Ferienschule für geflüchtete Kinder vor dem Ausstehen könnten, während andererseits ein Milliardenplus bei den Steuereinnahmen winkt. Das alles in der Spreepolitik, heute mit Sebastian Schöbel. Sie haben es eingangs gehört, Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident, ist zu einer Zusammenarbeit mit der AfD bereit, sofern sie, Zitat, alle Extremisten, alle Neonazis, alle, die den Staat und die Demokratie verachten, rausschmeißt. Eine Aussage, die für Schlagzeilen gesorgt hat, weil so offen, glaube ich, wohl noch kein SPD-Politiker, schon gar keiner in so einer gehobenen Position, über eine Zusammenarbeit mit der AfD laut gesprochen hat. Die Union wiederum hatte ja gerade erst ihrerseits über den Umgang mit der AfD beraten. Und vor gar nicht allzu langer Zeit stand Bundeskanzler Friedrich Merz direkt neben Dietmar Woidke und hat Folgendes über die CDU und CSU und ihr Verhältnis zur AfD gesagt.
Wir sind die Brandmauer. Wir sind diejenigen, die Union, die dafür sorgt, dass dieses Phänomen nicht weiter sich auswächst. Und das ist die Aufgabe, der ich mich auch als Parteivorsitzender der CDU wirklich aus vollster und tiefster Überzeugung verbunden fühle.
Woraufhin Dietmar Woidke übrigens anmerkte:
In Brandenburg sind wir das, aber nur eine kleine Anmerkung.
Also doch eine SPD-Brandmauer zur AfD? Und wenn ja, wie dick ist die überhaupt? Das zu besprechen, dafür habe ich mir Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam in den Podcast geholt. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Vielleicht kannst du uns erstmal einen Kontext zu diesen Aussagen von Friedrich Merz und vor allem von Dietmar Woidke geben. Mhm. In welche Situation sind diese Aussagen gefallen?
Na, bei Woidke war das Anfang der Woche beim Antrittsbesuch der Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser hier in Potsdam in der Staatskanzlei. Da ging es nicht nur um die Angleichung der Löhne und der Lebensverhältnisse, wie das so ist bei diesen Gesprächen. Es ging auch um die politische Situation, speziell in den ostdeutschen Bundesländern und auch um die Frage, wie man denn hier künftig handlungsfähige Mehrheiten hinkriegen will, ohne oder auch eben mit der AfD. Ja, und diese fast schon legendäre Pressekonferenz, Stichwort Stadtbild, fand schon eine Woche vorher statt, als Merz eben hier war zum Antrittsbesuch bei Woidke.
Diese Aussage von Woidke von Anfang der Woche über diese Brandmauer zur AfD, erstmal, wie komplex die ist, kann man, glaube ich, ganz gut an folgendem Beispiel erkennen. Die Nachrichtenagentur dpa musste sich direkt am Montag noch korrigieren. Die haben nämlich erst gemeldet, quasi die Überschrift, Woidke kann sich unter bestimmten Voraussetzungen eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen, und schickte dann relativ kurz danach direkt eine Korrektur hinterher. Woidke kann sich eine Zusammenarbeit mit der AfD unter den aktuellen Gegebenheiten nicht vorstellen. Hm. Also ist diese Aussage aus deiner Sicht tatsächlich so missverständlich gewesen?
Ja, würde ich schon sagen, aber es liegt natürlich, wie auch sonst, ne, immer an den Zuhörenden. Was hört man jetzt bei dieser Aussage? Hört man jetzt auf der einen Seite, ja, Woidke kann sich irgendwann eine Zusammenarbeit vorstellen, grundsätzlich mit der AfD. Das hat eben diese Welle verursacht. Man kann natürlich auch verstehen, im Moment kann er sich das gar nicht vorstellen, weil eben Rechtsextremisten jede Menge drin sind in der AfD. Mhm. Und deswegen war das so zweideutig. Und die Staatskanzlei hat im Nachhinein eben auch versucht, da überall nochmal drauf hinzuweisen, Achtung, Woidke hat nicht gesagt, dass er demnächst mit der AfD zusammenarbeiten will. Aber man konnte es irgendwie für irgendwann natürlich so verstehen.
Wie war denn das bei euch in der Redaktion? Habt ihr da auch erstmal gesessen und gesagt, oh mein Gott, was hat er denn jetzt da gerade gesagt? Also musstet ihr auch selber als Team da länger drüber nachdenken, oder war relativ klar für euch, wie ihr das verstehen müsstet?
Na, ich glaube, so eine gewisse Irritation war da schon vorhanden. Und natürlich sortiert man nach so einer Pressekonferenz erstmal die Aussagen, was ist wichtig. Und das hat der Kollege dann auch in den Beitrag eingebaut, diese Aussage. Aber wie gesagt, dadurch, dass man sie so unterschiedlich interpretieren kann, haben wir auch gesagt, sie ist irgendwie wichtig. Aber mal gucken, wie sich das dann sozusagen entwickelt und wie andere darauf reagieren. Und das war dann ja wirklich spannend, wie andere Parteien damit umgegangen sind zum Beispiel.
Zum Beispiel die AfD, hat die darauf reagiert?
Genau, die hat auch darauf reagiert und hat dann sowas gesagt wie, ja, komischer Versuch, da jetzt eine Brandmauer einerseits aufrechtzuhalten, aber dann auch irgendwie Signale zu geben, dass wir doch eigentlich eine relevante demokratische Partei sind und so. Also hat das so ein bisschen verspielt, sage ich mal.
Und wahrscheinlich wenig überraschend, Grüne und Linke haben dann eher gesagt, schaut mal her, jetzt fällt hier die Brandmauer von der SPD-Seite.
Genau, kann ja wohl nicht sein, da sozusagen so eine Tür aufzumachen von Woidke, weil da hat man es natürlich klar so verstanden, dass Woidke eben plötzlich sowas überhaupt in den Raum stellt und überhaupt dieses Bild überhaupt erstmal darstellt, SPD plus AfD irgendwann. Das war ja bisher so nicht der Fall.
Ja, spannend fand ich auch die Reaktion des SPD-Koalitionspartners BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, deren Landeschefin in Brandenburg, Friederike Bender, sagte dann der Nachrichtenagentur dpa, ich glaube einen Tag später, natürlich gibt es in der AfD, wie sie sagte, düstere Gestalten, aber sie begrüße es auch, wenn diese, ebenfalls wieder Zitat, unsinnige Brandmauer endlich fällt und künftig entlang von Sachfragen Politik gemacht wird. Was will uns Frau Bender damit sagen?
Also das ist aus meiner Sicht dann schon ein ganz anderer Style. Also zu sagen, in der AfD gibt es düstere Gestalten, das suggeriert ja so ein bisschen, ja, da sind so ein paar schwierige Leute, ne? Die muss man ja nur aussortieren und dann ist das eine ganz normale Partei. Das ist definitiv nicht so in Brandenburg. Also die Partei wird nicht zufällig als gesichert rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz, auch wenn das vor Gericht ja jetzt noch irgendwie weiter geklärt wird. Aber es gibt so viele Belege und auch so viele Personen, wo man das klar zuordnen kann, wo wir das auch im Landtag regelmäßig erleben, zum Beispiel in Ausschussdebatten, wo Aussagen ganz klar Grundrechte in Frage stellen, den Verfassungsschutz in Frage stellen, Justiz oder wo auch so Drohungen ausgesprochen werden, was man quasi mit politischen Gegnern macht, wenn man erstmal regiert. Das ist wirklich eine Verharmlosung, glaube ich, beim BSW da, weil man einfach sagt, naja, ein paar Leute müssten raus, aber eigentlich ist die Partei ganz okay. Also das ist zumindest so ein Bild, was ich da draus mitnehme von Frau Bender. Ja, so ein kleines Problem, was sich aber klären lässt. Und das ist es definitiv nicht bei der AfD in Brandenburg.
Genau, du hast die Radikalität der Partei in Brandenburg zumindest auch schon mal angesprochen. Die Landesverbände sind ja da teilweise durchaus auch unterschiedlich in Ostdeutschland. In Berlin tritt die Partei deutlich weniger radikal auf, in Brandenburg aber schon. Und da haben wir ja gerade auch wieder ganz, ja, ich sag mal, lebenspraktische Beispiele dafür, wie da teilweise der Zungenschlag sein kann in der politischen Auseinandersetzung, nämlich die Bürgermeisterwahlen, die wir jetzt gerade in Brandenburg hatten, die Stichwahlen in einigen Städten, in einigen Kommunen. Auch da gab es dann hinterher seitens der AfD, ich sag mal, durchaus interessante Narrative, um es mal freundlich zu umschreiben.
Genau, Stichwort Briefwahl, da hat die AfD ja schon im Vorfeld und im Umfeld der ersten Runde der Wahlen vor ein paar Wochen immer die Briefwahl in Frage gestellt, nach dem Motto, ah, da kann es Unstimmigkeiten geben, wer weiß, wo diese Urnen stehen und ob da nicht jemand mal aufmacht vielleicht. Also es gibt keine Belege oder gab bis dahin keine Belege, dass man sagt, also hier ganz klarer Wahlbetrug irgendwo, aber immer so ein bisschen auch in Pressekonferenzen zu suggerieren, ah, das ist schwierig. Und wenn die Leute vielleicht schon zwei Wochen vorher da in der Briefwahl irgendwo am Küchentisch ihr Kreuz machen, das wird ja tatsächlich irgendwie diskutiert, dass der Briefwahlanteil nicht zu hoch werden darf bei so Wahlen, weil dann unterschiedliche Termine sozusagen stattfinden, weil man seine Wahlentscheidung trifft und so. Alles nicht der Punkt, aber die AfD geht ja einen Schritt weiter, will jetzt zum Beispiel in Bad Freienwalde die Wahl anfechten und sagt, da ist es ja knapp gewesen, da war der AfD-Kandidat relativ knapp unterlegen. Und da geht es auch um was Grundsätzliches. Da geht es nicht darum, wie man das bei anderen Wahlen vielleicht auch macht, zu gucken, wenn es knapp war, nochmal nachzuzählen, sondern auch da geht es darum, grundsätzlich etwas in Frage zu stellen, was eigentlich Teil dieser Demokratie ist.
Aber zumindest nach aktuellen Erkenntnissen, muss man dazu sagen, haben wir keinen Hinweis darauf, dass in Bad Freienwalde irgendetwas falsch gelaufen ist.
Haben wir nicht, aber sicherlich wird die AfD da weiter dran arbeiten und gucken, ob sich da was finden lässt.
Ja, diese ganze Debatte findet natürlich vor dem Hintergrund dieser, du hast sie schon angesprochen, Stadtbilddebatte, die Friedrich Merz letzte Woche losgetreten hat, statt. Kritiker, vor allem bei den Linken und den Grünen, haben dem Bundeskanzler ja vorgeworfen, pauschal ausländische Menschen diskriminiert zu haben mit der Aussage, so, ne, wer nicht deutsch aussieht, in Anführungszeichen, der passe nicht ins Stadtbild und überhaupt seien diese Menschen, die dann da nicht dazugehören, die seien ein Problem für die Gesellschaft. CDU-Fraktionschef Jan Redmann hat das auf Radio 1 vom RBB dann wie folgt zurückgewiesen.
Ich sehe nicht, dass das eine Sprache ist der AfD, die da übernommen wurde. Da möchte ich vehement widersprechen. Und ich glaube, dass man gut beraten ist, auch zu schauen, warum hinter dieser immer wieder zitierten Brandmauer ein Feuer lodert, warum Menschen Probleme bislang nicht wahrgenommen fühlen, ausreichend von der Politik. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass manche dieser Probleme zu selten angesprochen werden. Und wenn der Bundeskanzler als der Chef der Regierung solche Probleme auch anspricht, ausspricht, sie adressiert und es zum Auftrag macht, diese Probleme zu bekämpfen, dann ist das ein Beitrag dazu, dass diese Menschen auch wieder Vertrauen schöpfen können in die Politik und in die Arbeit des Staates.
Das heißt, auch auf Seiten der CDU in Brandenburg ist dieser Prozess des Austarierens, wie stehen wir zur AfD, noch längst nicht abgeschlossen. Vor allem nicht so klar, wie das Herr Merz dann gesagt hat, wir sind die Brandmauer und keine Zusammenarbeit mit der AfD.
Genau, also ich sehe es da auch sehr ambivalent bei der CDU. Also einerseits heißt es ja auch da, keine Koalition mit der AfD, können wir uns gar nicht vorstellen. Aber auch Redmann sagt eben, wenn sich die AfD von allem Extremistischen befreien würde, wäre sie eine Partei, mit der man zusammenarbeiten könnte. Also wie Woidke quasi. Und er sagt sogar, aus Sicht der Union sollte man dann sogar mit ihr zusammenarbeiten. Aber das ist, wie gesagt, dieses, wenn man sich von diesen Leuten befreien würde, dann wäre, wie viel Irreales oder wie viel Konjunktiv soll denn da drin sein im Moment, frage ich mich. Und auch da stellt man etwas in den Raum, was eigentlich nur, wenn überhaupt, sehr, sehr langfristig ein Thema sein könnte. Weil wer soll sich denn da in der AfD, in der Brandenburger AfD jetzt selbst ausschließen? Das sind entscheidende Leute, die als rechtsextremistisch eingestuft werden. Das sind nicht einzelne Leute in irgendwelchen kleinen Kreisverbänden. Das sind die Entscheider.
Und der Kontext hier für die CDU vor allem politisch ist ja, dass sie tatsächlich befürchten müssen, dass sie in zumindest in Ostdeutschland als die treibende konservative Kraft von der AfD abgelöst werden oder sogar abgelöst wurden
bereits. Genau, und da ist die Frage, ob dieser Kurs zu sagen, wir gehen irgendwie auf die zu oder stellen diese Brandmauer auf eine bestimmte Weise in Frage, das tut man ja mit solchen Aussagen, ob das da die richtige Strategie ist, sich da eben weiterhin nicht wirklich so abzugrenzen, wie es andere tun oder wie es andere für die cleverere Strategie halten.
Wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall weiter auch hier im Podcast Spreepolitik an. Dir erstmal vielen Dank und Grüße nach Potsdam, Amelie.
Sehr gerne, bis demnächst.
Ein Tipp noch passend zum Thema. Wer mehr über den Aufstieg und die politische Wirkung der AfD in Ostdeutschland erfahren will, der sollte sich unbedingt die neue Reportage meines Kollegen Olaf Sundermeier anschauen. Blaues Land, wie die AfD den Osten verändert. Zu finden in der ARD Mediathek.
Wir haben die Haushaltsverhandlungen natürlich verfolgt und es hat uns überrascht, dass wir so gar nicht mehr drinstehen. Und das bedeutet für die Situation jetzt gerade, das ist Ende Oktober, dass wir noch 2 Wochen sicher fördern können und wir überhaupt nicht wissen, den Lehrkräften nicht sagen können, ob es im November und Dezember überhaupt weitergeht.
So klingt Berliner Haushaltspolitik, wenn man sich mal aus dem Parlament hinausbegibt und dorthin geht, wo am Ende das Geld ausgegeben wird oder eben nicht. Zum Beispiel bei der Berliner Ferienschule und dem Programm Fit für die Schule. Die junge Dame, die Sie gerade gehört haben, heißt Paula Glupp. Sie begleitet beide Programme. Doch ob es die auch im nächsten Jahr geben wird, weiß Frau Glupps nicht. Und damit geht es ihr wie etlichen anderen sozialen Trägern, die gerade mit bangen Blicken auf die Verhandlungen zum nächsten Berliner Doppelhaushalt schauen. Den Entwurf dazu hat der schwarz-rote Senat ja bereits verabschiedet. Nun liegen die vielen 100 Seiten im Abgeordnetenhaus. Und was das in der Realität bedeutet, wenn ein Träger seinen Namen plötzlich nicht mehr auf der Liste der geförderten Projekte wiederfindet, das hat sich mein Kollege Jonas Wintermantel angeschaut. Jonas, grüß dich.
Hi.
Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was ist diese Ferienschule, was ist dieses Programm Fit für die Schule?
Genau, also die beiden Programme verfolgen eigentlich dasselbe Ziel. Es geht darum, zugezogene und geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland zu integrieren. Also es geht um Sprachförderung auf der einen Seite, aber vor allem auch um Integration. Also es geht auch darum, außerschulisch die Kinder mit einzugliedern, zum Beispiel auch Freizeitgestaltung zu machen. Genau, das ist ein bisschen aufgeteilt. Das eine ist für Kinder, die in Willkommensklassen sitzen oder noch auf dem Schulplatz warten und eben Ferienschule, also in den Ferien sozusagen, die weiterzubilden. Und das andere ist Fit für die Schule, um die Kinder und Jugendliche, das sind eher ältere, auf die Schule vorzubereiten, beziehungsweise auf die Ausbildung. Ja.
Wissen wir, was das kostet im Jahr so? Haben die erzählt, als du da gewesen bist, was die so an Geld brauchen im Jahr?
Ich kann mich mal beziehen auf das, was die letzten 2 Jahre im Haushalt stand. Das war 2024 2,4 Millionen Euro und 2025 1,7 Millionen Euro Förderung seitens der Senatsverwaltung. Was sie aber auch gesagt haben, ist, das reicht hinten und vorne nicht für das Projekt. Also der Finanzbedarf ist deutlich höher und da musste auch in der letzten Zeit immer wieder nachfinanziert werden.
Welcher Situation schauen die jetzt ins Auge? Wo stehen die jetzt gerade? Weil Frau Glupp sagt, die wissen nicht mal, ob sie die, ich sag mal, in 3 Wochen noch da sind und Geld haben.
Mhm. Da muss man so ein bisschen auseinanderklamüsern, würde ich sagen, weil das, was Frau Glupps geschildert hat, das geht eigentlich ja fast allen sozialen Projekten so in Berlin. Das heißt, unklare Förderbedingungen, sehr kurzfristige Zusagen. Also Frau Glupps hat mir zum Beispiel erzählt, die kriegen mündliche Zusagen vom Träger, ob und frühestens, also höchstens 3 Monate vor dem Förderzeitraum, also wissen sie immer nur 3 Monate im Voraus, ob sie gefördert werden. Das große Problem jetzt ist, dass dieser Einzelposten, den sie früher hatten im Haushalt, dass der einfach nicht mehr drin stand. Da müssen wir gleich nochmal ins Detail gehen, woran das lag, aber es ist sozusagen die beiden Programme, die als eins zählen im Haushalt, gar nicht mehr drin stehen für die nächsten 2 Jahre und das bedeutet natürlich überhaupt gar keine Planungssicherheit mehr. Das heißt, keine Planungssicherheit für die Lehrkräfte, können die eingesetzt werden, wer kann eingesetzt werden, wann kann eingesetzt werden und natürlich für die Kinder und Jugendlichen ist das ein großes Problem, weil sie nicht wissen, ob sie das Programm wahrnehmen können und auch rechtlich ist das ja fragwürdig, weil es gibt ja ein Recht auf Bildung in Deutschland und wenn du diese Programme auslaufen lässt, wenn die nicht mehr existieren, nimmst du ja diesen Kindern auch die Möglichkeit, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen.
Heißt dann für die in der Praxis genau was, wenn sie nur wissen, die nächsten 2, 3 Monate habe ich vielleicht Geld und danach weiß ich nicht, wie es weitergeht? Welche Auswirkungen hat das auf die Praxis?
Man weiß nicht, ob die Lehrkräfte eingesetzt werden können. Man kann den Kindern und Jugendlichen nicht fest eine Struktur geben, was ja auch Sinn der Sache ist, also denen eine feste Struktur zu geben. Genau, also grundsätzlich, ob dieses Programm überhaupt fortgeführt werden kann. Ne?
Und dann hat Frau Glupps bzw. ihr Team, die haben dann in den Haushaltsentwurf, der ja seit dem Sommer da ist, einfach reingeguckt, haben sich gegoogelt oder haben sich gesucht und haben sich dann nicht mehr gefunden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Da müssten wir jetzt, glaube ich, einmal kurz erklären, was der Hintergrund davon ist.
Gerne, ja.
Und da ging es darum.
Jetzt wird es übrigens nerdig. Also, wir müssen immer ein bisschen warnen, wurde uns auch gesagt. Achtung, jetzt gehen wir in die Tiefe und jetzt steigen wir mal in ein besonders schwieriges Thema ein. Also, los geht's.
Triggerwarnung. Jetzt geht's ein bisschen in Haushaltsgeschichten rein. Ich werde das Ganze aber trotzdem ein bisschen vereinfacht darstellen. Also, bitte roastet mich nicht, wenn da was falsch, ein bisschen ungenau sein sollte. Also, es ist so, dass die Bildungsverwaltung bzw. Senatorin Günther Wünsch wollte für den Bildungsbereich die Förderpraxis ändern. Das heißt, bisher war es so, dass jedes einzelne Projekt im Einzelplan 10, das ist der für die Bildung, explizit im Haushaltsplan drin stand. Da stand da zum Beispiel Fit für die Schule und Berliner Ferienschulen 1,7 Millionen Euro im Jahr 2025. Oder das nächste Projekt so und so kriegt 300.000 und so weiter. Das wollte Frau Günther Wünsch ändern und wollte statt diesen Einzelposten einen großen Sammeltopf machen, wo dann drin steht, okay, hier ist unser Budget und das verteilen wir dann sozusagen nach Bedarf. Das war der Gedanke dahinter, dass man eher nach Bedarf und flexibler fördern kann. Und da wollte die SPD aber nicht mitmachen. Das heißt, im Haushaltsplan, über den wir reden, der aufgestellt wurde im letzten Monat, glaube ich, ist das aufgetaucht. Dann haben alle Alarm geschlagen. Dann hat die SPD gesagt, machen wir nicht mit. Die grüne Opposition hat gesagt, Achtung, Alarm, hiermit wird die Kontrollfunktion oder die Kontrollrechte des Parlaments untergraben, weil das Parlament hat ja das Hoheitsrecht beim Haushalt. Und die Grünen sagen, okay, das Ziel davon ist, dass am Ende die Bildungsverwaltung selber sagt, wie viel Geld sie an wen geben wollen und nicht mehr das Parlament das in der als Legislative sozusagen festlegen kann. Also, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Die SPD hat gesagt, wir machen nicht mit. Das heißt, alles wurde wieder rückgängig gemacht. Es wurde ein Änderungsantrag angestellt. Beide Fraktionen konnten ihre priorisierten Projekte sozusagen angeben. Also das Budget wurde sozusagen, blöd gesagt, durch 2 geteilt. Und jede der beiden Fraktionen, CDU und SPD, konnte ihre Projekte wieder nennen, die wieder reinkommen sollten in einem ersten Schritt. Das sind jetzt rund 30 Projekte, die jetzt wieder drin sind im Haushalt. Interessanterweise sind aber Fit für die Schule und die Berliner Ferienschulen noch nicht drin. Das muss jetzt im zweiten Schritt passieren, nämlich in den abschließenden Haushaltsverhandlungen im Hauptausschuss, die im November stattfinden. Das heißt, ja, es wurden wieder Projekte reingenommen, aber genau diese beiden Projekte, die wir uns angucken, sind immer noch am Zittern.
Ja, und genau das ist dieser komplizierte Prozess, den jetzt sehr viele Träger mitmachen, auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Bildung. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, dass sich da jetzt viele Träger Sorgen machen, ob es ihre Projekte nächstes Jahr überhaupt noch gibt. Natürlich sind die auch immer alle von sich überzeugt. Ich habe übrigens den großen Fehler gemacht, mir genau diese Anträge vorhin mal auszudrucken, weil ich mir dachte, naja, wie viele Seiten könnten das wohl sein? Es sind ein paar, drucken Sie sich sowas einfach bitte nicht aus, speichern Sie sich das PDF.
Der Umwelt zuliebe.
Der Umwelt zuliebe, Ihrem Drucker zuliebe, Ihren Nerven zuliebe, denn der Drucker, der läuft eine ganze Weile. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Frau Günther Winsch wollte einfach diesen einen Topf schaffen, wo nicht mehr jedes Projekt drinsteht. Und dann sollte Ihre Verwaltung entscheiden, wo man nach Bedarf tatsächlich Geld reinsteckt. Und nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen haben gesagt, Moment mal, da hat ja dann gar keiner mehr Kontrolle drauf. Ihr gebt dann das Geld selber aus und wir sind nicht mehr diejenigen, die sagen, das Projekt verdient Geld und das Projekt verdient eher kein Geld. Und das ist jetzt der Streit.
Genau, vielleicht nochmal dazu gesagt, die CDU sagt, das ist Quatsch, dass jetzt irgendwelche Kontrollrechte untergraben werden sollen. Verweist auf die anderen Ressorts, wo das schon längst gang und gäbe ist, dass man solche Sammeltöpfe hat.
Das sollte man noch mit dazu sagen, genau, denn wir haben natürlich auch die Bildungssenatorin gefragt, warum sie das alles gemacht hat und das war ihre Begründung. Jetzt haben wir die Situation, dass jetzt kleinteilig alles wieder reingetragen wird in diesen Haushalt, jedes Projekt, das den beiden Koalitionspartnern wichtig ist. Und du hast das aber auch schon angesprochen, diese beiden Projekte, die Ferienschule für geflüchtete Kinder und das Programm FIT für die Schule für geflüchtete Kinder, sind immer noch nicht da. Was heißt das jetzt für die?
Ja, das heißt jetzt erstmal abwarten, zittern und hoffen, würde ich sagen. Beziehungsweise es gibt jetzt schon Stimmen aus der SPD und der CDU, die sich beide demonstrativ hinter das Projekt stellen und sagen, das ist extrem wichtig für die Integration und eben dieser rechtliche Aspekt, den ich gerade angesprochen habe. Es ist auch ein gesetzlicher Auftrag, dass eben diese Schulangebote gemacht werden, auch für diese Kinder, dass die in die Schule gehen können. Deswegen stellen sich beide dahinter und haben beide Hoffnungen gemacht oder sehr deutlich gesagt, das wird sehr, sehr wahrscheinlich in den letzten Verhandlungen noch mit rein verhandelt werden. Aber natürlich heißt das für das Projekt jetzt immer noch, okay, dann müssen wir jetzt bis Mitte, wann sind die Aushaltsverhandlungen? Mitte November, glaube ich, müssen wir bis Mitte November warten, bis es durch den Hauptausschuss durchgegangen ist.
Und dann natürlich nochmal durchs Plenum, durchs Parlament. Diese Zitterpartie, wie spürt man das denn vor Ort, wenn man da mal tatsächlich da ist, wenn man mit den Leuten redet? Nehmen die das einfach cool auf und haben da inzwischen Erfahrung mit? Weil das ist ja auch nicht der erste Haushalt, den die miterleben. Oder sind die nervös? Wie geht's denen damit?
Also entspannt nimmt das, glaube ich, niemand im sozialen Bereich und im Bildungsbereich nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die im Bereich arbeiten und du siehst den Menschen teilweise die Ermüdung an. Also es ist mein persönlicher Eindruck. Die Leute sind fertig, die Leute müssen für Monat für Monat ihre Förderung irgendwie organisieren. Das ist ja auch ein riesiger bürokratischer Aufwand, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da extra 2-3 Leute für abstellen, die sich dann nur um die Förderung die ganze Zeit kümmern. Das wird ja auch oft irgendwie nebenbei gemacht und die Leute sind natürlich auch gerade, also bei uns kommen, könnte man sagen, täglich E-Mails rein, wir sind von Kürzungen betroffen, wir sind von Kürzungen betroffen, also wir könnten, glaube ich, gerade täglich 10 solche Berichte machen über Projekte, also das heißt, die laufen alle auf dem Zahnfleisch, war mein Eindruck.
Dann schauen wir mal, ob es die Ferienschule und das Programm Fit für die Schule nächstes Jahr auch noch geben wird, aber so wie ich die Politiker, die du gesprochen hast, verstanden habe, sieht es zumindest für dieses Programm ganz gut aus, dass da noch was zu holen ist.
Ich gehe davon aus, aber es wird alles im Hauptausschuss entschieden werden. Also sprechen wir in ein paar Wochen wahrscheinlich nochmal.
Auf jeden Fall. Dann danke ich dir erstmal dafür und ja, wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf. Und das wird auch nicht das einzige Projekt sein, das wir in diesem Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt noch besprechen. Ich danke dir erstmal, ne?
Sehr gern.
Passend zu diesem Thema noch unsere neue Rubrik, die Zahl der Woche. Sie lautet 1,5 Milliarden Euro. So viel mehr Steuereinnahmen kann Berlin 2026 und 2027 insgesamt erwarten. Das hat die aktuelle Steuerschätzung diese Woche ergeben. Also 1,5 Milliarden zusätzlich zu dem, was eh schon anfällt. Klingt viel, wenn man es mal auseinandernimmt. 730 Millionen Euro im nächsten Jahr, 780 Millionen Euro im übernächsten. Viele Projekte, die gerade von Kürzungen bedroht sind, werden da jetzt sicherlich aufhorchen und mitschreiben. Aber Berlins Finanzsenator Stefan Evers von der CDU hat umgehend Wasser in den Wein gekippt. Im RBB 24 Inforadio am Freitag wiederholte er nochmal, dass Berlin seine Ausgaben in den Griff bekommen müsse. Allein das Defizit im Haushalt liege mit 5 Milliarden Euro auf Rekordniveau und die Verschuldung sowieso. Sprich, Evers will weiter sparen. Mal schauen, ob das CDU und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus auch wollen. 2026 ist bekanntlich ein Wahljahr. Das war die Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie in diesem historischen Monat Oktober, Stichwort 35 Jahre Deutsche Einheit, noch nach einem passenden Podcast suchen, empfehle ich Ihnen Der Bruch, eine wunderbare Podcast-Serie des RBB über das Leben von 5 sehr verschiedenen Frauen in der ehemaligen DDR, deren Leben 1989-90 komplett auf den Kopf gestellt wurde und die existenzielle Entscheidungen treffen mussten, nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen. Der Bruch: Frauen zwischen Ost und Jetzt, ein Podcast zu finden in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch uns, die Spreepolitik, dort und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, lassen Sie uns gern ein Abo da. Bis nächste Woche verabschiedet sich Sebastian Schöbel.